ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und heute ausnahmsweise mal allein im Haus, ohne Anja Meier, aber eben nicht ganz alleine, das klären wir gleich. Zunächst zu unserer letzten Ausgabe, dem Gespräch mit Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, der ja auch Präsident des Deutschen Städtetags ist. Da gab es heftigen Widerspruch, man kann das Gespräch nochmal nachhören, wie alle unsere Folgen in der ARD-Audiothek. Dazu kommen wir am Ende. Denn erstmal wollen wir auf ein Bundesland eingehen, das eher selten im Mittelpunkt steht, die Politik im nächsten Jahr aber deutlich beeinflussen könnte. Die Rede ist von Sachsen-Anhalt. Die AfD trommelt da in Person ihrer Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund seit langem. Sie könne und wolle erstmals in einem Bundesland die absolute Mehrheit der Mandate gewinnen.
Wir möchten dieses Land grundsätzlich vom Kopf auf die Füße stellen und deswegen möchten wir auch keine Kompromisse mit einer Koalition machen, wo die einzelnen Parteien jahrelang gegen dieses Land gearbeitet haben. Wir möchten alleine regieren, ohne einen Koalitionspartner. Dazu brauchen wir zwischen 42 und 45%, je nachdem, wie viele andere Parteien reinkommen.
Und dass es auf diesem Weg für die AfD zur absoluten Mehrheit unter Umständen gar nicht mehr ganz so weit ist, zeigt sich auch jetzt mit einer neuen Umfrage von Infratest DIMAP, in Auftrag gegeben von MDR, Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme, ziemlich genau ein Jahr vor der Wahl. Schauen wir auf die Zahlen. Da liegt die AfD in Sachsen-Anhalt mit 39% deutlich vor der CDU. Also bis zu den 42 von Ulrich Siegmund ist es wirklich fast nur noch ein Katzensprung. Die CDU kommt auf 27, die Linke auf 13, die SPD 7, das BSW 6. Nicht im Landtag die Grünen mit 3, sowie alle anderen mit zusammen 5%. Und da versteckt sich in diesen 5% auch noch die derzeit in Magdeburg mitregierende FDP. Was heißt das nun alles? Was heißen diese Werte 39% für die AfD? Welche Perspektiven ergeben sich daraus? Und vor allem, wie prägt das bereits jetzt, bereits heute, die Stimmung in Sachsen-Anhalt? Weiterhelfen kann und soll uns bei diesen Fragen Marc Rath, bevor er Chefredakteur von Mitteldeutscher Zeitung und Magdeburger Volksstimme wurde, da war er lange als Reporter und Redakteur im Norden Sachsen-Anhalts unterwegs und war auch einer der ersten, der Ulrich Siegmund damals porträtiert hat. Hallo Marc.
Ja, ich grüße dich ganz herzlich.
Marc, wir haben gerade AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund schon gehört. Das ist ein Adretter, stets gut angezogener 34-Jähriger aus Tangermünde, einer unbedingt sehenswerten Stadt. Siegmund ist ausgebildeter Groß- und Außenhandelskaufmann. Später hat er dann noch ein Studium von Wirtschaftspsychologie und Betriebswirtschaftslehre obendrauf gesetzt. Kann dessen Traum in deinen Augen wirklich wahr werden, erster AfD-Ministerpräsident in einem Bundesland zu werden, in deinem Bundesland?
Das kann durchaus mal der Fall sein, weil er 34 Jahre alt ist. Es wird aber nicht 2026 der Fall sein.
Warum nicht?
Weil zum einen 35 Jahre, da kann man zwar Posterboy einer Generation sein, man kann auch auf TikTok mehr als 500.000 Follower haben, die natürlich weitgehend außerhalb des Landes angesiedelt sind und zudem, wenn auch, meistens noch nicht wählen können. Wir wählen eben auch nicht the best dressed man, sondern es wird am Ende darum gehen, wer hier einen sehr inzwischen populären Landesvater in Anführungsstrichen beerbt, beziehungsweise, und das zeigt das Zitat ja auch, der auch in der Lage ist, es sind ja jetzt weitgehend alles Herren, zumindest die sich Chancen ausrechnen können, der auch in der Lage ist, auf andere Kräfte zugehen zu können. Und das schließt ja Ulrich Siegmund zum jetzigen Zeitpunkt aus. Und deswegen so hoch die Zahl jetzt auch im ersten Augenblick erscheint, wenn man sie sich mal näher anguckt, wenn wir vielleicht auch noch kommen, wie so ein Wahlkampf verläuft, glaube ich, dass da irgendwo auch eine gewisse Größe erreicht ist. Alles immer unter Vorbehalt. Wir analysieren jetzt eine Lage, die in 13 Monaten noch ganz anders aussieht. Also auch die jetzigen Zahlen gehen ja auch auf, würde ich interpretieren, auch auf einen bundespolitischen Trend mit zurück, der sich natürlich noch drehen kann, der sich aber auch verschlimmern kann. Dann kann die Lage auch anders aussehen. Ich glaube aber, das wird 2026 für Ulrich Siegmund noch ein Ziel zu hoch sein.
Schichten wir das Ganze mal ab. Lass uns den Politikwissenschaftler Werner Patzelt mal mit in unsere Runde nehmen. Der hält ja eine absolute Mehrheit für die AfD, genauso wie du, für eher unwahrscheinlich. Sagt aber auch, das hänge, genauso wie du, stark von der Performance der Bundesregierung ab, ob und wie sie beispielsweise das Thema Migration in den Augen vieler Wähler löst, abräumt. Gleichzeitig sagt Patzelt aber auch, schaut doch mal auf die AfD selbst, auf deren Parlamentarier, auf deren Politiker. Da kann man ja schließlich auch nie sicher sein, ob nicht der eine oder der andere noch einen Skandal auslöst.
Sie hat so viele lose Kanonen in ihren Reihen, dass jederzeit sozusagen eine selbstschädigende Zündung veranstaltet werden kann. Es scheint sich die AfD insgesamt vorgenommen zu haben, nicht mehr als oder weniger als Krawallpartei aufzutreten, sondern sich eine seriöse Kraft zu präsentieren. Ob die Partei das durchhält und ob wirklich keine lose Kanone zündet, auch das ist offen. Kurzum, es ist ein denkbares Ziel, aber ich würde nicht allzu viel darauf wetten, dass dieses Ziel, die absolute Mehrheit für die AfD zu erringen, auch erreicht wird.
Das heißt aber, wenn Herr Siegmund das jetzt immer wieder und wieder wiederholt, geht es vor allen Dingen darum, erstmal den Eindruck zu erwecken, dass man es überhaupt schaffen kann.
Ja, selbstverständlich, einen entsprechenden Eindruck zu machen, Meinungsmanagement, Vermutungsmanagement zu betreiben, ist eine der Hauptfunktionen von Wahlkämpfen. Und das weiß auch eine relativ junge Partei wie die AfD inzwischen sehr wohl.
Werner Patzelt, Ende Juni hier im Wahlkreis Ost. Patzelt hat es gerade angesprochen, mag dieses mantraartige Wiederholen, was Siegmund ja tatsächlich macht und designen, immer wieder zu sagen, wir können es schaffen, wir werden die absolute Mehrheit holen. Verfängt das in seinen Augen langsam, dass zumindest seine Anhänger daran glauben, dass es klappen kann?
Die Anhänger im engeren Sinne ja. Im weiteren Sinne, ja, das ist eben Wunschkonzert, sage ich jetzt mal abgekürzt dessen, was Professor Patzelt da gesagt hat, was ich auch weitgehend in ähnlicher Form teile. Ich glaube, es kommen zwei andere Komponenten hinzu, die jetzt auch bei dieser Umfrage sehr interessant sind. Der Partei wird inzwischen eine Problemlösungskompetenz zugesprochen. Das war lange nicht so. Da ist die Zahl von 9 auf 29% gestiegen, während die CDU im gleichen Zeitraum von 40% auf 20% hier abgesackt ist. Also die Menschen trauen dieser Partei inzwischen auch zu, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Man wählt sie nicht nur aus reinem Protest nach dem Motto, ist mir egal, ich will da nur mal eine rote Karte oder eine gelb-rote Karte zeigen, sondern das kann in der Tat, und dazu trägt auch bei, was im Vorhinein durch die Kommunalwahl passiert ist, die Partei ist inzwischen in den Regionen etabliert. Man kennt Menschen, die in der AfD sind, die im Gemeinderat sitzen, die in der gleichen Straße wohnen, die auch nicht radikal durch die Gegend posaunen, jedenfalls nicht unbedingt, sodass es insgesamt eine breitere Akzeptanz für diese Politik gibt. Und dann ist natürlich die Kanonenkugel, wie das Professor Patzelt sagte, in der Tat ein Thema, was dann auch die entscheidenden Prozentpunkte, um sich wirklich weiter vorne zu positionieren, gefährden kann. Und das wird sich auch zeigen, da ist die AfD, glaube ich, auch gut für. Das war sie in der Vergangenheit auch. Das hat aber nie eine Rolle gespielt, weil die Menschen, der Protest gegen gewisse Verhältnisse hat das überlagert. Und ich glaube, wenn man wirklich dann diesen Sprung, den Herr Siegmund davor hat, weiter durchdiskutiert, dann darf sich das so eine Partei nicht erlauben. Das wird ihr dann doch auf die Füße fallen.
Du hast es angesprochen, auf die Frage, welcher Partei trauen Sie am ehesten zu, die wichtigsten Aufgaben in Sachsen-Anhalt zu lösen, ist die AfD tatsächlich unangefochten auf Platz 1, knapp 30% für die AfD, für die CDU nur 20. Und wenn man sich die Altersgruppen anguckt, dann wird es ja noch interessanter. Mehr als jeder dritte Jungwähler 18 bis 34 hält die AfD für am kompetentesten. Und bei den Älteren, bei den unter 50-Jährigen 35 bis 49, sind es über 40%, die sie da für am kompetentesten halten. Was denn da passiert?
Das ist eben zum Teil dieser kulturelle Einschlag, dass die AfD auch derzeit im Land am meisten wahrnehmbar ist. Die ist,
weil sie am lautesten ist,
gut verankert. Ja, laut einerseits, aber viel eher auch strukturell. Die sind, ich wohne selber mitten auf dem Land und wenn ich irgendwo eine Partei da wirklich wahrnehme, ist das die AfD. Die schaffen es also, ein Netz auszustreuen, was nahe einer Volkspartei kommt, was die CDU und das geben Strategen ja im Hintergrund auch zu, in diesem Land leider verloren hat und andere Parteien schon gar nicht mehr in der Lage sind, überhaupt aufrechtzuerhalten. Die sind einfach in der Fläche nicht nur mit Plakaten, sondern auch mit Personen, mit Aktionen präsent. Und das registrieren die Menschen natürlich auch. Und das ist ein Plus, was es in der vergangenen Zeit nicht gab. Und das mag sich auch an diesen Zahlen dann widerspiegeln.
Eine unserer Hörerinnen schrieb es vor einiger Zeit uns mal per Mail, die AfD hat die Rolle der PDS in den 1990er, 2000er Jahren übernommen, die Kümmererpartei. Ist es das, was sie eben für viele so attraktiv macht auf dem Land?
Das ist von der Mentalität her durchaus ein Kern, der glaube ich, auch ganz gut zutrifft. Also dieses Image wollen sie zumindest haben. Ob da wirklich, da habe ich arge Zweifel, wenn man sich das anguckt, die geben sich rhetorisch da größte Mühe. Wenn man das mal in praktischer Politik sich anschaut, sind die Ergebnisse doch ziemlich dünn. Aber allein, dass da jemand so auf Menschen zugeht, das hat traditionelle Politik leider verlernt und das fällt dir jetzt auf die Füße.
Jetzt weiß ich schon, dass einige stöhnen, dass wir wieder die ganze Zeit nur über die AfD reden, aber auch hier in Sachsen-Anhalt bestimmt sie ja in gewisser Weise den Diskurs. Wenn wir jetzt gehört haben, was es für in den letzten Monaten, ich sag's mal so, für ein Theater auch um die AfD gegeben hat, ein Ministerpräsident, der sich so weit provozieren ließ, dass er im Landtag sagte, ich übersetze frei, wenn hier falsch gewählt wird, dann gehe ich. Das ist ein verkürztes Zitat, das weiß ich, das wirst du jetzt gleich sagen. Aber sich überhaupt zu solchen Äußerungen hinreißen zu lassen, zeigt doch, wie angespannt das Publikum, aber auch die Handelnden selbst inzwischen sind.
Ja klar, es geht ja auch um was. Und das Zitat muss man aber auch mal, ob man es voll zitiert oder nicht, auch in dem Zusammenhang sehen. Das hat auch eine ungeheure Mobilisierung von Rainer Haseloff oder seinen in Anführungsstrichen Fans beziehungsweise seinen Anhängern dazu geführt, weit auch ins andere Parteienspektrum hinein. Das ist von daher, könnte man auch sagen, kluger Move. Also ich finde das jetzt überhaupt nicht verwerflich. Er hat es ja auch dann in gewisser Weise wieder eingefangen und er wird uns so oder so in diesem Land auch erhalten bleiben. Aber der hat mal das gemacht, was man häufig jetzt eben vermisst, ist ja mal Leidenschaft gezeigt. Und genau das macht die AfD auf ihre Art und Weise sehr präzise und sehr gezielt, eben auch in allen Kanälen, die sie gerade was Social Media angeht, wesentlich überzeugender mit ihren Inhalten, die ich auf keinen Fall teile, aber die ist in der Lage, sehr gut eben zu platzieren und da sind die anderen einfach schwach und schwächlich.
Lass uns mal in die Ebene gehen. Inwieweit vergiftet die AfD die Stimmung im Land?
Ja, also wenn man Landtagsdebatten sich mal anhört, dann kommt, ich habe zur Weimarer Zeit nicht gelebt, aber wenn man dann sagt, so ein Hauch von Weimar, wie man sich da, wie die Kesselflicker, wie das so heißt, behagt hat und mehr, so ähnlich stelle ich mir das zumindest vor. Nun bekommt nicht jeder Landtagsdebatten mit und wenn man sich, ich bin auch sehr viel im Kommunalen unterwegs, wenn man da die Menschen trifft, da herrscht dieser Ton dann nicht. Das ist jetzt eine ganz spezielle Performance, die man im Landtag einerseits zelebriert, andererseits in gezielten Clips auch nach außen gibt. Aber da, wenn man jetzt mal Ulrich Siegmund nimmt, dann durchaus auch als jemand, der sehr engagiert, aber dann auch eher die softere Variante in Teilen wählt. Das ist viel aggressiver, was andere da in Anführungsstrichen abziehen. Nicht ohne Grund hat ja die Bundes-AfD oder die Fraktionsspitze im Bundestag ja auch gesagt, man wolle da ziviler, bürgerlicher agieren, weil man eben nicht als Krawalltruppe verschrien sein möchte und auch um am Ende wirklich viele Wähler zu erreichen. Deswegen vor Ort in den Kommunen kriegt man sehr schnell Kompromisse hin, glaube ich auch, weil es da einfach um Sachfragen geht und nicht um Ideologie.
Aber weil es da auch der Kurt oder der Jürgen ist.
Und weil man sich kennt, ne, und weil man dieses Schaulaufen eigentlich nicht machen muss. Aber es ist natürlich, und da muss man dann sehr genau zuhören, eine Rhetorik, die eben auch sehr wohl menschenverachtend ist. Und das muss man sich genau auch teilweise anhören und sich auch sehr geschickt als Minderheiten ausgrenzt. Von daher durchaus in der Tat auch ein vergiftetes Klima hinterlässt, aber durchaus mitunter auch auf subtile Art und Weise, aber auch laut rausgeschrien. Insofern hat es den politischen Dialog halt verändert und es ist auch gerade, wenn es um Demonstrationen geht, die durchführen, da sind schon sehr heikle Situationen zu beobachten.
Das können wir ganz klar sagen. Da sind unsere Kollegen gerne mit Personenschutz dabei, wenn sie berichten wollen.
Das hat sich in Teilen auch schon eingebürgert. Ich bin froh, dass wir nicht in Sachsen und Thüringen wohnen. Da halte ich die Situation noch für wesentlich schwieriger. Und das hat sich in Sachsen-Anhalt bisher in der Form in vielen Fällen nicht bewahrheitet. Es gibt da auch Ausnahmen, aber ich sag mal, für unsere Redaktionen, die ja in 35 Standorten über das ganze Land verteilt sind, sind das wirklich eher Ausnahmen. Wir sind auch auf alles vorbereitet und schützen auch die Kolleginnen und Kollegen, haben aber zu diesen Mitteln bisher noch nicht greifen müssen.
Ich kann mich aber an eine Kundgebung in Magdeburg erinnern, wo quasi gezielt auch Journalistenkollegen namentlich ausgerufen wurden. Ich habe vor 2 Jahren Ulrich Siegmund in Magdeburg gegenüber gesessen, als wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, und habe ihn genau mal nach dieser Stimmung gefragt, nach dieser aufgeheizten Stimmung, wo auch zum Teil ganz gezielt gegen Journalistenkollegen Stimmung gemacht wurde. Das war seine Antwort. Wir haben ja Kollegen gehabt, die das über Wochen, über Monate verfolgt haben, immer wieder hingegangen sind, weil es ihre Aufgabe ist, darüber zu berichten, was öffentlich passiert, was auch Fraktionen von Landtagen für Informationsveranstaltungen, Kundgebungen machen. Und die Stimmung war regelrecht feindlich. Und das ist doch was, wo wir rauskommen müssen, oder nicht? Da sind wir uns doch einig.
Da sind wir uns definitiv einig. Da bin ich auch gerne bereit, einen Beitrag zu leisten. Aber ich möchte trotzdem eine Erfahrung auch nochmal mitteilen. Ich glaube, dass die Akzeptanz oder auch diese aufgeheizte Stimmung nicht immer der AfD in die Schuhe zu schieben ist als Verantwortung.
Wir haben aber auch, weil wir sagen ja nicht nur.
Wir haben die Situation, dass Menschen selbstständig natürlich auch in der Lage sind, solche Prozesse zu erkennen. Und das, ich habe ja vorhin schon gesagt, das Ohr am Volke haben, das ist eine Beobachtung, die wir seit 2015 selbstständig bei den Leuten erkannt haben. Die fühlen sich oftmals durch beispielsweise so eine Berichterstattung verschaukelt und verlieren dadurch nicht nur Vertrauen, entwickeln dadurch natürlich auch Unmut, weil sie so etwas auch noch mitfinanzieren müssen. Das geht nicht, da sind wir auch bereit mit anzupacken, und ein erster Schritt wäre beispielsweise mal wirklich eine Diskussion über die langfristige Gestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Zwangsfinanzierung etc. Ist das noch zeitgemäß? Sind wir der Meinung, ist es nicht? Und damit würde man auch langfristig natürlich wieder Vertrauen in Medien herstellen können.
Glaubst du das?
In der Art, wie er es gesagt hat, auf keinen Fall, weil am Ende muss man auch sagen, die Struktur, wie gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk aufgebaut ist, der setzt ja auch eine Beteiligung von uns Gebühren oder Beitragszahlern voraus, und damit zerschlägt man so ein System, ne? Und das ist am Ende, von daher kommt das so ein bisschen auf Sanftpfoten daher, aber am Ende ist es ein ganz radikaler Biss in die Kehle.
In der letzten Woche hat Burkhard Jung, der OB von Leipzig, gesagt, dass quasi die Endphase tritt ein, wenn die Menschen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr konsumieren oder er sie nicht mehr erreicht, zumal ja das Zeitungssterben allgemein bekannt ist. Also die Schwierigkeit, dass es auch immer schwieriger ist, Zeitungen an den Mann zu bringen, und die Leserdichte deutlich geringer ist, als sie vorher noch gewesen ist. Das macht ja schließlich was mit Kommunen, das macht was mit Öffentlichkeit, die ja kaum noch stattfindet. Also wie schwierig ist es da, sich auch als Zeitung noch zu positionieren?
Also ich bin ja ehrlich gesagt gar nicht so kulturpessimistisch, weil Zeitung ist ein wichtiger Bestandteil von Lokaljournalismus, aber um den geht's am Ende. Und den muss ich auf allen Kanälen machen. Und meine Wahrnehmung ist, selbst wenn man jetzt mal diese klassische Zeitung nimmt, ihr seht das bei uns ja auf dem Dorf auch, die hat natürlich nicht mehr jeder im Briefkasten. Das sind, was weiß ich, 20%, 30% der Haushalte, wenn es hochkommt, 40%. Das sind so Zahlen, die man da so insgesamt hat.
Die gedruckte Zeitung.
Die gedruckte Zeitung oder auch das E-Paper dazu. Gleichwohl, wenn dann über ein Ereignis vor Ort berichtet wird, das zirkuliert dann auch, sei es in einem Vierstöcker, wo dann eine Zeitung im Laufe des Tages durchs Haus getragen wird, dass das der Nachbar ist, in den Gartenzaun oder nebenan vorbeigeht. Das trägt auch ein bisschen zur Kommunikation bei, und es gibt auch interne WhatsApp-Gruppen, wo dann man stolz ist, dass darüber berichtet worden ist. Also die Wahrnehmung eines Artikels ist weitaus höher als die Auflage, die ein solcher hat. Und wir stellen uns auch darauf ein, wir sind jetzt selber auch mit einer jungen Kollegin seit dieser Woche am Start, die ganz gezielt Landespolitik und die Landtagswahlen für unter 40-Jährige begleitet, eben nicht in der gedruckten Zeitung, sondern auf den Kanälen, die eben junge Menschen halt auch erreichen und auch mit Formaten, die junge Menschen erreichen, und der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht es ähnlich. Also wir sind lebendiger, als das so manche Schlagzeile das glauben lässt.
Gleichwohl wissen wir beide, dass, wenn diese Zahlen im Laufe dieses Tages unter anderem in Berlin durchsickern, 39% für die AfD, wird wieder das große O und A beginnen. Wie können die nur? Was ist da los? Warum haben wir das vorher nicht mitbekommen? Wie erklärst du dir dieses Gap, was dann regelmäßig passiert?
Ja, dann darf sich Berlin auch erstmal in einen Spiegel gucken, ne? Also vor allen Dingen die aktuelle Bundesregierung und ihre Performance in den ersten Monaten. Da darf man jetzt nicht erwarten, dass nach diesem Sommer plötzlich alle Menschen unbedingt ihr Kreuz bei der CDU und bei der SPD machen wollen. Das ist ja alles noch, bevor am Ende ein Landtagswahlkampf in 12 Monaten sein Finale hat, aber in 10 Monaten richtig beginnt, indem irgendwann Plakate da hängen und man sich dann überlegen muss, wen wähle ich dann. Also insofern glaube ich, ist das eine Momentaufnahme, die ja auch bei vielen Menschen, das sind die Gespräche, die ich halt wahrnehme, die noch gar nicht wissen, was sie da nächstes Jahr machen wollen.
Jetzt ist die Politik das eine, das andere ist die veröffentlichte Meinung. Die Journalistenkollegen, die dann aus Berlin hier hinfahren und die AfD-Wähler zählen werden. Warum, worauf ich hinaus will, ist diese Überraschung, die solche Zahlen immer noch auslösen und diese Frage, wie können die nur? Ist dein Eindruck, dass zwischen der Bundesberichterstattung, was man in den großen Medien immer noch liest, und du hast ja beschrieben, wie ihr euch das eigentlich gar nicht so überrascht hat, was da jetzt bei dieser Umfrage rausgekommen ist, dass dieses Gap immer noch viel zu groß ist?
Ja, also das ist einfach Berliner Blase. Und die Menschen oder der Berliner Politikbetrieb hat, ich glaube, von gerade den neuen Bundesländern wenig Ahnung, obwohl er da immer irgendwie durchfahren muss, wenn er dann wieder, die meisten wohnen logischerweise im Westen oder in der alten Bundesrepublik besser gesagt, das ergibt sich von den Größenverhältnissen her, können glaube ich immer noch recht wenig mit uns anfangen, da helfen auch diverse Gedenktage und ähnliches nicht weiter und was den ländlichen Raum angeht, wird es dann glaube ich noch mal schwieriger, das nachzuvollziehen, welche Entwicklungen da sind. Und das fällt dann auch bei solchen, das machen solche Umfragen eigentlich deutlich. Und es macht leider auch der Umgang mit solchen Umfragen dann deutlich, den wir jetzt wahrscheinlich wieder erleben werden. All das würde mich eben nicht überraschen. Aber ich finde, es ist eben kein Grund, da jetzt 12 Monate vor der Landtagswahl in Schockstarre zu fallen.
Jetzt bist du auch in Nordrhein-Westfalen geboren, bist aber mehr als die Hälfte deines Lebens im Osten, in den ostdeutschen Bundesländern ungefähr, grob geschätzt, würde ich sagen.
Mehr als die.
Ja, mehr als die. Wenn du in deiner in deinen Geburtsort oder da bei Verwandten und Freunden auftauchst, wie erklärst du dir dieses Desinteresse an dem, was hier passiert?
Also ich war gerade letztes Wochenende da. Dort herrscht jetzt die Angst, weil es kommt ja alles versetzt auch im Westen an. Da ist in 2 Wochen Kommunalwahl, Mitte September. Auch mit einer stärkeren AfD-Präsenz und alle ahnen, was dann da passiert. Ungefähr nicht vielleicht in dem Ausmaß, wie das vorher ja in Sachsen-Anhalt und in anderen ostdeutschen Bundesländern bei der Kommunalwahl war, aber doch eben mit einer deutlichen Steigerung. Das heißt, die werden da auch etabliert sein. Zugleich, als ich eben auf die Umfrage geguckt habe, wo das Thema Migration ja auch in Sachsen-Anhalt gerade das wahlbeherrschende, das entscheidende Thema gerade bei dieser Umfrage war, was die Menschen angegeben haben, was sie als besonders entscheidend finden. Wenn ich dann sehe, wie wir mit Migration hier vor Ort zu tun haben, bis man das wirklich wahrnehmen kann. Und wenn ich dann durch Solingen laufe, wo Migration ganz anders spürbar wird, dann sieht man aber auch wiederum, dass diese Umfrage, dass Berlin einen großen Einfluss auf diese Umfrage gehabt hat zum jetzigen Zeitpunkt. Das hat sicherlich auch mit der Bekanntheitsgrad von anderen Menschen zu tun, die jetzt demnächst kandidieren, da kommen wir vielleicht noch zu. Aber da ist ein Thema, was vor Ort eigentlich im täglichen Leben kaum eine Bedeutung hat, wird durch politische Entscheidungen in Berlin sehr wohl zum Thema. Ja, vielleicht auch, weil man ein großes Ungerechtigkeitsempfinden derzeit gerade hat. Man merkt, es geht uns nicht mehr so gut wie vorher und man sucht da halt Schuldige für und projiziert das jetzt auf das Thema Migration. Aber da hat eben die Bundespolitik auch ganz kräftig mitgeholfen.
Wenn du mit dem Ball vors Tor schießt, verwandeln wir ihn, sprechen wir über Sven Schulze, den Spitzenkandidaten der CDU. Für einige überraschend tritt Rainer Haseloff, der amtierende Ministerpräsident, nicht nochmal an, sondern schickt seinen Parteivorsitzenden und Wirtschaftsminister nach vorne, der aber von vielen eben noch nicht gekannt wird oder zumindest eilt ihm immer dieses Etikett voraus. Sven Schulze ist einer, den keiner kennt.
Das würde mich jetzt auch wundern, wenn es so wäre, dass jeder schon sagt, ah, den kenne ich schon. Der Name Schulze sicherlich ist ein Name, den gibt es sehr häufig in Sachsen-Anhalt, den Sven Schulze. Den gibt es am Ende wahrscheinlich so in der Form nur einmal natürlich. Und das muss ich jetzt aber, was ich gerade so ein bisschen im Spaß gesagt habe, das muss jetzt natürlich mit Inhalten noch weiter unterlegt werden. Jetzt geht es am Ende des Tages auch darum, den Menschen zu zeigen, wir brauchen weiter politische Stabilität. Wir haben es ja gerade erlebt, dass die Menschen sagen, wir haben unter Rainer Haseloff eine gute Regierungszeit gehabt. Wir hätten uns da auch vorstellen können, dass er das weitermacht. Und gleichermaßen wünsche ich mir auch, dass diese Menschen sich genau auch mit mir auseinandersetzen. Und das Ziel ist Stabilität in diesem Land, nicht irgendwie Polemik, nur sagen, was nicht geht, sondern auch zeigen, was man machen kann. Und das möchte ich machen.
Sven Schulze, der Spitzenkandidat der CDU, der derzeitige Wirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt. 44% sagen, sie kennen ihn nicht, der Sachsen-Anhalter. Und jetzt kommt die eigentlich verblüffende Zahl dazu. Bei Ulrich Siegmund, dem Spitzenkandidaten der AfD, sind es sogar 56%. Also Herr Schulze ist eigentlich bekannter als der Frontmann der AfD, der vorausläuft. Was muss man denn über Sven Schulze wissen? Kann er das?
Also er wird man nicht zum Ministerpräsidenten geboren. Ne? Auch Rainer Haseloff hatte in seinen ersten 5 Jahren viele Anlaufschwierigkeiten. Ich kenne auch Leute aus der Staatskanzlei vor 10 Jahren, die haben sich überlegt, wie das wohl weitergehen wird mit ihnen, wenn da Rot-Rot-Grün an die Macht kommt. 2016, die Geschichte verlief anders, aber das zeigt wiederum auch, wie volatil auch am Ende politische Mehrheiten sein können. Kann er das? Ich meine, er hat jetzt ein Superministerium. Er ist jemand, der ein ganz anderes Profil hat als Rainer Haseloff, der nur noch so ein Wendepolitiker ist. Sven Schulze ist jetzt wirklich so eine Person, die eben mit seinen 46 Jahren eigentlich auch wirklich in der, ja, im vereinten Deutschland groß geworden ist oder bewusst in die, dann auch in die Politik gegangen ist. Jemand, der sich auch ungeheuer buchstäblich abstrampelt, das waren seine Radtouren in den vergangenen Jahren. Ergebnis, wie man sieht, noch nicht so erfolgreich, wie man sich das vielleicht auch in der CDU erhofft. Aber dafür ist Wahlkampf am Ende auch da. Das wird sich einfach zeigen, wie gut er da abschneidet. Er ist jemand, der nicht so viele Ecken und Kanten hat oder die auch mitunter schon mal versucht zu verbergen. Ich glaube, da muss er einfach, aber das wird in so einer Kandidatur auch wachsen. Da bin ich einfach mal gespannt drauf. Also mit Rainer Haseloff wäre es einfacher gewesen für die CDU, aber um einfach geht es nicht mehr in der Politik. Und insofern schauen wir einfach mal. Ich bin gespannt.
Jetzt hat seine CDU aber auch ein Problem. Es gab immer wieder Leute, die ganz offen mit der AfD geliebäugelt haben, Richtung rechts geblinkt haben, die nicht unbedingt als sichere Kantonisten galten. Rainer Haseloff hat schon nach der letzten Landtagswahl einen für Westdeutschland vollkommen unvorstellbaren Move gemacht, obwohl er eine schwarz-rote Mehrheit hatte im Landtag von einer Stimme. Hat er die FDP noch mit dazugenommen, ganz offensichtlich ja, weil er seinen eigenen Leuten nicht vertraut hat, dass die Mehrheit immer steht. Wie sicher kann denn Sven Schulze sein, dass die CDU wie ein Mann hinter ihm steht?
Und damit sprichst du eigentlich die für mich auch am spannendsten, die spannendste Frage an, die sich dann eben erst nach dem Wahlergebnis stellt. Denn wenn man jetzt das Bundestagswahlergebnis nimmt und jetzt auch diese Umfrage, dann kommt er ja in eine Konstellation abseits der AfD heraus, zu der CDU, zu der SPD, zu der Die Linke und das BSW gehören. Anders gibt es in diesem Land keine Mehrheit. Will man das? Kann man das? Ist eine Frage davon, beziehungsweise, und dann kommt es eben auf Sven Schulze an und auch auf seine Fraktion. Es gibt so, ja, die Tendenz, die Leute sagen das natürlich nicht offen, aber so, wenn man sich mit Inlandspolitik weiter umhört, 25% der Fraktionsmitglieder der CDU haben einfach von auf einer gewissen politischen Vita, auch Ulrich Siegmund kam ja mal aus der CDU heraus, eher eine Nähe zur AfD, als sie das vielleicht erst recht zur Linke oder BSW haben und die sich auch mit der SPD schon schwer tun. Und wenn so ein Wahlergebnis hinterher auf dem Tisch liegt, was zwar der AfD keine Mehrheit verschafft, heißt das ja noch lange nicht, dass es dann eine Mehrheit gibt, die zu einer Regierungsbildung in dem ja auch eigentlich nicht klassischen Sinn erreicht, weil das ist eigentlich keine klassische Koalition, wenn sich diese 4 Parteien, die jetzt nach diesem Wahlergebnis in den Landtag kämen, zusammenschließen. Das Macht arithmetisch hinzubekommen, ist eine Quadratur des Kreises, weil sie ist noch mal komplizierter als in Thüringen oder in Sachsen, würde ich mal sagen. Und die andere Frage, die man sich stellen muss, ist, will man das eigentlich? Kann es das am Ende sein? Oder muss man nicht doch in irgendeiner Weise sich mal was ganz anderes ausdenken? Oder ja, auch in irgendeiner Weise auf die AfD zugehen?
Und? Wie lautet die Antwort? Oder eine Antwort?
Bei neun, also wenn das mal so ausgeht mit einer Größenordnung, dass der Zweitplatzierte so deutlich weg ist vom Erstplatzierten und der Erstplatzierte bei 39% liegt, dann kann man nicht so weitermachen wie bisher. Und da muss man eben sehr vieles ausloten, mitunter auch. Und das mag vielleicht auch dann dazu beitragen, entweder die AfD zu entzaubern oder zu normalisieren, aber zumindest in einem Bundesland, ja auch in einer Weise einzubeziehen, was dazu führt, dass sich auch 39% irgendwo in der politischen Landschaft, in der Gestaltungslandschaft wiederfinden.
Aber du weißt, welche Frage ich jetzt stellen muss. Wie soll denn das aussehen?
Ich bin ja Gott sei Dank nicht in der Politik. Ja, aber zum Beispiel, indem man auch gar nicht nur einen auf Parteipolitik oder Parteipolitiker und Politikerinnen ausgerichtetes Kabinett zusammenstellt.
Das berühmte Expertenkabinett.
Wo man irgendwo mal in gewisser Weise andere Wege geht. Also gewiss nicht, indem man Herrn Tillschneider als Rechtsaußen zum Kultusminister macht oder zum Bildungsminister.
Den bildungspolitischen Sprecher der AfD.
Ne? Also das wird dabei nicht mehr rauskommen, aber ja, vielleicht, wenn das am Ende wirklich der Wählerwille ist. Dafür sind 12 Monate eben für alle Seiten auch gut geeignet, wirklich Wahlkampf zu machen, wirklich zu zeigen, wo es einem drum geht. Und dann wird man sehen, wie diese Wählerschaft entscheidet. Und mit diesem Ergebnis muss man irgendwo auch konstruktiv umgehen. Und ich glaube nicht, dass es eine Lösung geben kann, die mit diesen 4 Parteien außerhalb der AfD dann in eine dann auch nicht normale Koalition zu gehen. Das wird, und wenn ich mal so an den Eingang denke, wie ich sagte, Wolf Siegmund wird es nächstes Jahr noch nicht. Aber wenn das so käme, dann steigt in meinen Augen die Wahrscheinlichkeit, dass es 2031, wenn überhaupt so eine Regierung so lange hält, dann durchaus schaffen könnte.
Hören wir auf zu unken. Wenn man sich die Zufriedenheit mit der Landesregierung anguckt, und da haben wir einen Trend, der ist bundesweit, der geht seit Jahren immer nach unten, also die Zufriedenheit geht eher nach unten, denn nach oben. Auch in Sachsen-Anhalt wird die Landesregierung mehrheitlich negativ bewertet, das Kabinett von Rainer Haseloff aus CDU, SPD und FDP. Das Besondere ist nur, hier in Sachsen-Anhalt, die hiesige Landesregierung holt das schlechteste Ergebnis in Deutschland nach Berlin. Warum sind die Sachsen-Anhalter so wahnsinnig unzufrieden?
Also ich glaube, es ist auch eine Überlagerung von Berlin in gewissem Maße. Zum anderen muss man aber auch sehen, was gerade im Land passiert. Wir haben hochfliegende Pläne mit Intel gehabt, die sind nun leider krachend gescheitert.
Investitionen von 30 Investitionen Milliarden.
30 Milliarden. Da hat die Landesregierung wirklich wie ein Bär gekämpft, dass sozusagen keinesfalls in irgendeiner Weise sind sie daran schuld, aber das schlägt natürlich auch auf die Stimmung nieder. Noch schlimmer, glaube ich, weil es vorhandene Unternehmen sind, wir dann doch fast derzeit pro Woche in irgendeiner Weise eine Insolvenz haben, weil unsere Wirtschaftsstruktur, ob das die Chemieregion im Süden ist, ob das Autozulieferer im Norden sind, derzeit so gebeutelt werden, dass sie hier keine Zukunft mehr sehen oder halt drakonische Maßnahmen vornehmen müssen bis hin zur Schließung. Das schlägt sich natürlich entsprechend nieder. Und man muss auch sagen, der große Verdienst auch dieser sogenannten Deutschlandkoalition ist, dass sie relativ geräuschlos regiert. Das war nicht immer so in Sachsen-Anhalt. Das kann man einerseits schätzen, andererseits ist es eben auch geräuschlos. So richtig eine tolle Performance einer Landesregierung sieht durchaus anders aus und das schlägt auch auf dieses Ergebnis nieder.
Wer ja ziemlich schildernd ist, das kommt ja selbst in Nachbarländern an, ist der Landtagspräsident der dieses Landtages. Ich habe jetzt wieder gelesen, der fährt heimlich in Nachfolgestaaten der Sowjetunion, schließt da Verträge ab. Und es weiß keiner was davon. Es taucht in seinem offiziellen Kalender auch nicht auf. Davor ist er mal aufgefallen, indem er seine offizielle Dachterrasse genutzt hat, um mit Freunden ein Konzert zu verfolgen. Das sind ja alles dann so Leute, das ist ja abgewöhnend. Da kann man sich ja Politik abgewöhnen, wenn man dann sowas mitbekommt.
Das ist so und das kommt leider auch an bei den Menschen. Also die Frage, die das politische Magdeburg seit in den ganzen Sommer bewegt hat, wird das nun Rainer Haseloff weitermachen oder wird Sven Schulze von ihm vorgeschlagen, das hat an die Menschen, kommen ja im Dorf auch mit Mädchen zusammen, nicht so wirklich interessiert. Nicht das Stichwort Landtag, Präsident, Balkon gesagt habe, da musste ich gar nichts weiter sagen. Dann hatten alle Roland Kaiser und anderes vor Augen. Das ist einfach in jedem Fall instinktlos und ich sehe das auch in den Leserbriefen, die ich bei uns bei der Mitteldeutschen Zeitung bearbeite. Das ist ein Thema, das dann jetzt auch gerade die Menschen, zumindest die uns Leserbriefe schreiben, sehr bewegt und die das nicht in allen Teilen sehr kritisch sehen. Hat uns auch jemand vorgehalten, kümmert euch doch mal um Wichtigeres. Sollte man der Fairness selber auch sagen. Aber das sind so Beiträge, die so, weil sie so einfach und augenfällig sind, mit zur Entfremdung zwischen Politik und Bevölkerung beitragen.
Aber warum findet dann eine Partei wie die CDU nicht die Kraft? Also wir laufen, dieses Land läuft sehenden Auges in eine Unregierbarkeit. Das haben wir jetzt ausführlich besprochen. Warum hat dann eine Partei wie die CDU nicht die Kraft, solche Leute nach hinten zu stellen, zu sagen, pass mal auf, das ist jetzt alles eine Nummer zu viel. So kann man ja kein Vertrauen gewinnen, so verliert man es ja.
Das ist eben die Schwäche dieser CDU, die jahrelang, die immer gut ist, wenn sie, die regiert gern, die können auch Macht, gut managen, aber denen ist das Gefühl abhanden gekommen, wie man eigentlich sich mit einer Bevölkerung vernünftig vernetzt und wie man auch mit seiner Macht sorgsam umgeht. Längst nicht alle, da darf man nicht alle in Sippenhaft nehmen, aber sie ist dann auch nicht in der Lage, das dann auch unter sich sauber zu klären. Das ist ja kein Einzelfall inzwischen. Und du hast es am Anfang oder vorhin mal gerade auch erwähnt. Das ist in meiner Wahrnehmung, und ich beschäftige mich seit jugendlichem Alter, und das ist dann schon länger als 40 Jahre mit Politik, das habe ich noch nie gesehen und nicht mehr wahrgenommen, dass irgendwo eine Regierung mit einer Stimme Mehrheit, die sie eigentlich hat, noch einen weiteren Koalitionspartner ins Boot holt. Das macht normalerweise auch kein Koalitionspartner mit, weil er weiß, dass er eigentlich immer nur das fünfte Rad am Wagen ist, dass das in Sachsen-Anhalt so passiert ist. Und wir haben ja gerade erlebt, dass auch in der schwarz-roten Koalition Herr Merz einen zweiten Anlauf braucht. Den brauchte Rainer Haseloff 2021, wie auch schon vorher 2016, aber auch 2021. Trotz dieser Einstimmung, Mehrheit, die man selber hatte, plus der FDP, klappte das im ersten Wahlgang nicht. Das sagt eigentlich vieles über die Verhältnisse da in Magdeburg und dass das viele sehr kritisch sehen und irgendwann mal sagen, davon wende ich mich ab, wohin auch immer, will ich nicht verstehen wollen. Also das kann ich nachvollziehen, will ich aber nicht verstehen in dem Sinne, sondern hoffe einfach, da bin ich jetzt einfach auch mal Berufsoptimist, dass diese Warnschüsse jetzt auch so weit angekommen sind, dass wir in den nächsten 12 Monaten einen sehr engagierten, sicherlich auch einen sehr konfrontativen Wahlkampf haben, aber dass doch deutlich wird, wofür stehen eigentlich die einzelnen Kräfte. Und dann werden wir sehen, wo sich die Widerschaft hinter versammelt.
Marc Rath, Chefredakteur Mitteldeutsche Zeitung, Magdeburger Volksstimme, herzlichen Dank.
Gerne.
Ich habe schon mal angekündigt, wir kommen noch mal einmal auf den Podcast mit Burkhard Jung zurück. Da hat uns unter anderem Frau Franke geschrieben, ich bin ehrlich gesagt fassungslos über die Aussagen von Burkhard Jung. Wenn er Schulassistenten darauf reduziert, den Stift zu öffnen, dann zeigt das nicht nur absolute Unkenntnis, sondern verzerrt auch völlig die Realität von Inklusion, den Herausforderungen in der Schule. Wer ernsthaft glaubt, ein Kind, das den Füller nicht aufbekommt, könne ja einfach den Sitznachbarn fragen, übersieht, dass es bei Assistenz um weit mehr geht, um Selbstbestimmung, um Teilhabe, um Würde. Würde. Zudem ein Kind, das den Stift nicht öffnen kann, wird auch Mühe haben, WC-Türen zu öffnen, Bücher aufzuschlagen, Schuhe auszuziehen, Hosenknöpfe zu schließen etc. etc. Noch dazu die Behauptung, dass in Klassen gleich 4 oder 5 Begleiterinnen sitzen, ist schlicht realitätsfern. In der Praxis sind Assistenzen rar. Die Klasse mit mehreren Assistenten, er suggeriert, diese wären gleichzeitig da, die möchte ich sehen, schrieb uns Frau Franke. Wir haben uns das sehr zu Herzen genommen und haben uns gesagt, die möchten wir auch sehen. Wir werden jetzt der Sache mal nachgehen, unsere Kollegen recherchieren, wie denn die Lage mit Schulassistenzen denn eigentlich in Leipzig, in Sachsen sein wird. Und was immer wir da rausbekommen haben, werden wir dann an dieser Stelle vermelden. Das war's für heute, für den Wahlkreis Ost, zu finden unter anderem werbefrei in der App der ARD Audiothek. Wir machen jetzt ein paar Wochen Pause und hören uns dann am 3. Oktober wieder zu 35 Jahren Deutsche Einheit. Und dafür kann ich schon mal sagen, da haben wir dann einen ganz besonderen Gast, den ihr hier wahrscheinlich nicht erwartet hättet. Bis dahin und tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.